1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 12 bis 17. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 12 bis 17. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, nämlich die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, das stammt nicht vom Vater, sondern aus der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen. Ich würde gerne den Text von hinten her aufschließen. Mit dem beginnen, was hier über die Welt steht, um dann bei dem zu enden, was da über die Wirklichkeit der Erlösung steht. Und ich würde gern vorweg sagen, dass ich das Thema ziemlich sensibel finde, wenn ein Christ über die Welt spricht. Da gibt es nämlich eine gar nicht so kurze Geschichte der Fehleinschätzung. Wir sollen uns von der Welt fernhalten, das steht in der Bibel. Aber was damit gemeint ist, das ist nicht so klar, wie manche das geglaubt haben. Manche haben das so gedeutet, dass man sich gegen die Fortschritte in Wissenschaft und Technik abschotten soll. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die einen guten Ruf hat, die Amish-Leute. Die lehnen moderne Technik ab, fahren mit Pferden, haben meines Wissens keinen Umgang mit elektrischem Strom. Ich vermute, dass Laptops da gar nicht mehr in ihren Gedanken aufkreuzen oder andere Errungenschaften der Technik, vielleicht das Internet. Ich möchte nicht über diese Leute sprechen, aber es gibt eine Haltung, die sagt, Welt, das ist das, was da draußen geschieht, in Wissenschaft, Technik, Kultur, und das wollen wir nicht an uns heranlassen. Da gibt es einen relativ langen Kampf. Ich will es gar nicht auf die sensiblen Punkte dieses Kampfes eingehen, weil ich den Frieden mit euch heute Morgen suche. Aber ich könnte so 2, 3 Stichworte jetzt in die Gruppe werfen, dann würden wir die interne Gemeindespaltung oder Konferenzspaltung hier haben. Das tue ich jetzt nicht, aber ich habe eine Position an den Stellen. Es gibt eine Haltung im Christentum, die das Wort Moderne überhaupt nur als einen Feindbegriff verwendet. Es gibt eine Haltung unter Christen, auch unter Theologen, besonders aus dem pietistisch-charismatischen Bereich, für die ist das Stichwort Moderne nur ein Gegenbegriff. Ein Christ grenzt sich von der Moderne ab. Die Moderne beginnt mit der Aufklärung. Und die Aufklärung hat den Verstand als höchste Instanz installiert. Das war sehr einseitig, finde ich auch. Aber ich würde gerne noch ein paar andere Dinge dazu sagen, wenn ich Zeit hätte. Weil die ganze moderne Wissenschaft ein Kind der Aufklärung ist. Und weil wir dieser modernen Wissenschaft sehr viel verdanken, von dem wir alle profitieren. Aber manche sehen diesen Begriff nur als feindseligen, als negativen Begriff. Moderne ist das Bedrohliche. Und die katholische Kirche hat einen langen Weg an dieser Stelle durchmessen, bis sie sich dann durchgerungen hat, besonders im Zweiten Vatikanischen Konzil, diese Moderne grundsätzlich tief zu bejahen. Aber das ist ein langer Weg gewesen. Und ich persönlich möchte nicht zu denen gehören, die immer erst dann, wenn es unvermeidbar geworden ist, sagen, ja, wir können das doch nicht vermeiden. Zum Beispiel will ich jetzt doch ein Reizwort nennen, unsere Stellung zur Frauenfrage in der Gemeinde zu revidieren. Ich weiß, das ist ein Reizwort. Es gibt zum Beispiel diese Diskussion, die ihr zum Teil kennt, die Älteren werden die kennen, ob in christlichen Gottesdiensten Rockmusik verwendet werden dürfe. Und ich muss gestehen, die Protagonisten dieser Ablehnung sind mir als Christen Personen gewesen, die eine lebt nicht mehr, der andere lebt noch, die ich sehr achte, Menschen, die Gott sehr gebraucht hat. Die Logik war, die Wurzeln der Rockmusik liegen im vorchristlichen Bereich und wenn ich mich auf Rockmusik in der Gemeinde einlasse, dann lasse ich mich auf etwas Unchristliches ein. Diese Position ist inzwischen überholt durch die Entwicklung. Wenn man jungen Leuten sagen würde, keine Rockmusik im Gottesdienst, würden sie sagen, wo soll da noch hingehen? Sollen wir die alten Choräle wieder ausbuddeln und mit Orgelbegleitung spielen? Ich liebe die alten Choräle, um das gleich zu sagen, und ich liebe Orgel sehr. Aber wir haben überhaupt keine Alternative, als Popmusik zu dem dominierenden Musikstil in unseren Gemeinden zu erklären. Wir haben keine Alternative, sonst laufen die Leute weg. Alles unter 40 läuft weg. Die Alten sagen, endlich sind wir unter uns. Nein, ist ja jetzt nicht freundlich. Welt, das kann heißen, die Probleme, die in der Gemeinde nicht da sind, die gehen uns nichts an. Die Gesellschaft geht uns nicht an, die Kultur geht uns nichts an, die Wissenschaft geht uns nicht an. Wir lehnen ein Miteinander, wir lehnen eine Mitverantwortung für unsere Gesellschaft ab. Das ist die Welt. Als wir aus der Landeskirche ausgezogen sind, meine Familie und ich, haben wir das Vorrecht einer Dienstwohnung natürlich verloren, das ist klar. Und dann haben wir eine Wohnung gesucht und unsere Mieterin hat dann gesagt, sie hätte sich für uns entschieden, weil sie wollte nicht, dass die Welt im Nachbarhaus wohnt. Also sie meinte Nicht-Christen. Welt, das kann auch heißen, wir machen alles schlecht, was außerhalb des Glaubens noch schön ist. Es kann keine edlen Nicht-Christen geben, keine selbstlosen Heiden. Alles verkappte Egoisten. Welt, das kann heißen, Musik ist gefährlich, wenn sie nicht von Christen gemacht ist. Ich habe mich manchmal gefragt, warum Christen das Feuer übernommen haben. Das ist mit Sicherheit von Nicht-Christen entdeckt worden. Ich kann das alles auch positiv sagen. Ich finde es so wichtig, dass wir eine positive Beziehung zur Welt haben, da wo das Wort Gottes sie erlaubt. Dass wir uns freuen können, nicht nur an gutem Essen, das haben die Christen reichlich gelernt. Es gibt eine Kultur der Fresserei in unseren charismatischen Gemeinden. Eine Kultur des Restaurantbesuches. Man kann ein anständiges Gespräch gar nicht mehr führen, wenn man nicht dabei noch isst, und zwar teuer isst. Sondern ich finde es auch wichtig, dass wir es in der Dichtung passiert und in der Musik passiert und in der Philosophie passiert, wenn wir dafür die Voraussetzungen haben, offen aufnehmen können. Offen heißt nicht unkritisch, dass wir uns nicht abschotten. Ich gebe zu, diese Bibelarbeit kommt an der Stelle 30 Jahre zu spät, weil dieser Prozess, sich auf die Welt einzulassen, der läuft total. Und heute ist vielleicht schon wieder die Gefahr, dass unsere Gemeinden so nach allen Seiten offen sind, dass sie schon erkälten. Wenn ihr das Bild versteht. Ein Haus, das nach allen Seiten offen ist, zieht. Aber es gab eben auch diese Zeiten der Abschottung und es gibt sie an ganz vielen Stellen heute noch, die ich bedauere. Ich möchte jemand sein, der Zeitgenosse ist, der in der Welt steht, der sich freuen kann an Dingen. Ich möchte mir die Freiheit erhalten, mit meiner Frau Gedichte zu lesen und sie zu meditieren, auch wenn sie nicht von Christen sind, auch wenn ihre Weltanschauung nicht meine ist, und mich einfach zu freuen daran, dass das Kunst ist, zum Teil hohe Kunst. möchte mir das auch nicht von sehr frommen Christen verübeln lassen. Ich möchte mich an Bildern freuen, auch wenn sie nicht von Christen gemalt worden sind, weil es das Schöne und das Gute und das Edle eben auch außerhalb der christlichen Gemeinde gibt. So, ich hoffe, ich habe mich auf der Seite jetzt klar genug ausgedrückt. Ich möchte aber auch, dass da, wo die Grenzen sind, die geistlichen Grenzen zur Welt hin, dass wir die sehen und beachten. Und da finden wir in diesem Text ein, ich gebe das zu, einseitige Bewertung der Welt, aber eine notwendige Bewertung. Von der Welt wird nämlich gesagt, dass Christen sie nicht lieben sollen, weil sie damit den Platz Gottes durch die Welt besetzen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und dann wird die Welt mit einem Begriff beschrieben. Niemand kommt gegen den Charme von Milli an. Besonders nicht der Referent. Mal gucken, ob sie das jetzt noch öfter macht. Ich liebe Milli, ich kenne sie und sie ist wirklich sehr nett. Ein Begriff kommt zur Beschreibung der Welt hier dreimal vor. Griechisch Epithymia. Man kann das übersetzen mit Begierde oder mit Lust. Und ich würde gerne mit euch über diesen Begriff nachdenken, warum der so typisch ist für Welt. Und Welt hier bei Johannes heißt nicht die Schöpfung Gottes in ihrem Reichtum, sondern Welt im Sinne des Johannesbriefes heißt die Welt in ihrer Gottabgewandtheit und Verführungsmacht. Und von dieser Welt im Sinne des Johannes wird gesagt, sie liegt. Ich glaube, wir brauchen eine kreative Lösung. Milli, Milli, schau mal, ich muss jetzt hier Bibelarbeit halten. Also der Gedanke sollte nicht untergehen, ich meine jetzt der Gedanke an Johannes. Er spricht von der Welt und er gibt keine zusammenfassende Beschreibung ihrer Merkmale, ihrer Charakteristika, aber er gibt ein Merkmal an, das heißt griechisch Epithymia, das übersetzt sich mit Begierde oder mit Lust. Das kommt dreimal vor. Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und dann zum Schluss die Welt mit ihrer Begierde vergeht. Und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich so ist. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass wir alle ein tiefes Verlangen nach Freude haben. Jeder Mensch nach Glück. Das kann verschiedene Gestalten annehmen. Freude am Miteinander, Freude an Begegnungen, Freude an schönen Dingen. Und ganz tief innen Freude am Leben. Und das hängt wieder zusammen mit der Freude an Gott, weil Gott der Geber des Lebens ist. Und das kann die Welt ohne Gott nicht bieten, weil das an das Leben mit Gott gekoppelt ist. Weil aber die Welt natürlich weiter sich dreht, darum bietet sie ein Surrogat an, eine Ersatzlösung, nämlich Lust, Sachen, die Spaß machen. Und solange wir den lebendigen Gott nicht kennen, erscheint uns die Freude, die vom Glauben ausgeht, furchtbar weltfremd und lebensfremd. Das ist die berühmte Geschichte von dem Münchner im Himmel, die sogar die Norddeutschen zum Teil kennen. Halleluja, Socki. Das ist der Mann, der dazu verurteilt wird, im Himmel immer Harfe zu spielen. Und weil er keine Freude an Gott kennt, findet er das sterbenslangweilig. Das ist eine Strafe. Das ist genauso, wie wenn ich jemand zu einem Champions League Fußballspiel mitnehme und ihm die Karte bezahle, der überhaupt kein Verständnis für Fußball hat. der quält sich die Zeit durch. Oder wenn ich jemanden in ein Beethoven-Konzert einlade, der von klassischer Musik überhaupt nichts hält, der guckt dauernd auf die Uhr, weil es anödend ist. Und im Himmel zu sein, wenn man nicht himmlisch gesinnt ist, ist eine Strafe. Das ist übrigens auch ein Argument dafür, dass nicht alle in den Himmel kommen können. Die würden sich dort unwohl fühlen. Wer nicht auf der Erde den Himmel in sich hatte, weil er Jesus in sich hatte, der würde sich im Himmel noch schlechter fühlen als in der Hölle. In der Hölle ist er wenigstens unter seinesgleichen. Hölle ist die Welt, die Leute gewählt haben und dann sagt Gott, du sollst es haben, wie du es gewollt hast. Das ist die Hölle. Hölle ist immer freiwillig. Ich habe mich entschieden, ohne Gott zu leben, jetzt muss ich ohne Gott leben. Das ist Hölle. Nochmal, die Welt hat ihre Vergnügungen, die Welt hat ihren Spaß, die Welt hat ihre Lusterlebnisse, die haben immer wieder zu tun mit den alten Themen Sexualität, ein unerschöpfliches Thema, das uns weiter und weiter und weiter beschäftigen wird. Auch so schnell wird das nicht hinter uns liegen. Mit den neuen Möglichkeiten, übers Internet sich Lust zu holen, das hat sicher mehr mit Männern zu tun, aber auch nicht nur mit Männern. Immer neue Serien kommen raus, Desperate Housewives, immer noch einen drauf. Immer wieder geht es um dieses unerschöpfliche Thema, dieses ausgelutschte Thema, aber dann wieder faszinierende Thema. Und dann natürlich kulinarische Genüsse, ein uraltes Thema. Wer Fleisch sagt, sagt auch Fresserei und Saufen. Männer wollen gerne einen drauf machen, jedenfalls manche Männer. Das ist Lust. Und dann gibt es die, neben der Lust des Fleisches hier noch die Lust der Augen, das ist die gehobene Ausgabe. Lust an dem Schönen, an der Kunst, an der Literatur, an dem Ästhetischen. Auch ein Zeichen von der Welt. Und dann wird noch berichtet, dritter Begriff, der Hochmut, der Stolz auf den Besitz. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Und es gibt viele Möglichkeiten, das Leben zu genießen. Das sind die drei Begriffe. Und man kann, ich habe das ja versucht in meinem ersten Teil zu sagen, man kann das wirklich als einseitig bezeichnen. Aber Johannes will hier keine abgerundete Lehre von der Welt geben, nämlich einerseits, andererseits und das Schöne sollt ihr genießen und das andere sollt ihr von euch weisen. Sondern er will warnen. Er will warnen, dass Christen etwas zurückfallen, was sie eigentlich schon hinter sich haben. Und jetzt möchte ich eine Beobachtung weitergeben, von der ich hoffe, dass ihr sie teilt. Wie schal das ist, was die Welt ohne Gott anbietet, wie wenig es befriedigt, wie wenig es ausfüllt, das erkennen wir immer erst hinterher. Ich kann Leuten zwei Flaschen hinstellen, in der einen ist Himbeersaft, in der anderen ist ein guter Rotwein. Und das sieht vielleicht von außen ganz ähnlich aus, aber wenn ich den Rotwein noch nicht geschmeckt habe, denke ich, Himbeersaft könnte auch Rotwein sein. Das heißt, erst wenn wir das Bessere bekommen, können wir ein Verständnis dafür beginnen, dass das Alte unbefriedigend war. Ich erinnere mich an ein Buch von einer jungen Psychologin, die das Bedürfnis hatte, wenn ich auch die Männer nicht liebe, man schläft einfach besser ein, wenn einer neben einem liegt. Und dann schrieb sie, was für ein Genuss, die erste Nacht ohne einen Mann. Und ich war frei. Macht daraus jetzt keine umfassende Dogmatik. Freiheit kann man richtig genießen. Das heißt ja nicht, dass Sex schlecht ist. Wäre Sex schlecht, hätte Gott sich geirrt, wären wir alle nicht hier. Das heißt ja nur, dass der Glaube seine spezifischen Freuden hat, die derjenige, der Christus nicht kennt, auch nicht kennt. Manchmal spürt er das bei uns und wird ein bisschen neidisch. Und manchmal sagt er es auch. Du hast etwas oder sie haben etwas, das ich nicht habe. Oder sie sprechen über uns, dass sie etwas haben, das sie nicht haben. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wir erkennen die Hohlheit dessen, was die Welt bietet. Die Welt jetzt in diesem Sinne, wie wir das jetzt besprochen haben, erst wenn wir das Bessere schon kennen, dann sagen wir, wirklich ausgefüllt hat es mich nicht, zum Ziel gebracht hat es mich nicht, glücklich gemacht in der Tiefe hat es mich nicht, es hat mir Kicks gegeben, Erlebnisse gegeben. Es hat Spaß gemacht in vieler Hinsicht, aber es hat mich nicht ausgefüllt. Und das ist für mich auch die Antwort, wenn ich so sehe, wie Christen abdriften aus dem Raum der Gemeinde und so ihren eigenen Weg ohne Jesus gehen, nachdem sie schon wussten, was das war. Meine Antwort ist, sie sind nicht satt geworden in Jesus. Es ist nicht das Problem, dass sie unmoralisch sind, sondern sie haben einen Glauben gelebt, der sich nicht an Jesus gesättigt hat. Sie sind zu stark in der moralischen Ebene hängen geblieben und davon wird man nicht satt. Von christlicher Moral wärst du nicht satt. Von christlichen Vorschriften wärst du nicht satt. Von christlicher Ethik wärst du nicht satt. Von christlicher Kultur wärst du nicht satt. Es gibt ein Wort, das ich mal gehört habe, das ich seitdem öfter benutze. Wenn du einem Hund seinen Knochen wegnehmen willst, musst du ihm dafür ein Kotelett geben. Das Kotelett bietet mehr. Und wenn Johannes sagt, liebt die Welt nicht, wenn ihr die Welt liebt, dann besetzt ihr den Platz, der Gott zusteht, ist sehr ernst. Und wenn er sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust, dann ist es sehr ernst. Und fallt nicht auf diese Täuschungen herein, diese Imitate, diese Surrogate. Aber das Wichtigste zum Thema lautet, es gibt nämlich etwas Besseres. Wählt das Bessere, vertieft euch in das Bessere. Deswegen ist so wenig mit Verboten getan. Eine Mutter, die ihre 16-jährige Tochter bewahren will vor der Welt. Schon zu spät. Aber wenn sie der Tochter die Schönheit des Lebens mit Jesus eingepflanzt hat, dann hat die Tochter einen Schutz vor der Welt, der viel tiefer geht als Verbote. Die Männer sind alle gefährlich, die Männer wollen alle nur das eine. Vielleicht, manche, viele. Aber das Verboten hat auch seinen Reiz. Und wenn wir verstehen, dass wir etwas Besseres haben in Jesus und wenn wir das geschmeckt haben, wenn wir das auf der Zunge haben, den Jesus-Geschmack, dann wissen wir, das ist besser als die Lust der Welt. Es ist dauerhafter, die Freude, es befriedigt tiefer, es berührt andere Schichten in uns. Was ich betonen würde, ist, dass das nicht abhält davon, sich auch an Blumen und Vögeln und Musik und Tanz und all den Dingen der Kultur zu freuen. Zumindest solange wir nicht spüren, dass es unseren Glauben bedroht. Wenn wir spüren, dass es ihn bedroht. Zum Beispiel jemand hat viele Jahre Rockmusik gemacht. Und dazu gehörte einfach, dass man relativ viel soff und dass man Drogen nahm. Und wenn der sich bekehrt, dann ist es für ihn erstmal eine Einheit. Rockmusik und Drogen und Alkohol, und dann kann es sein, dass Jesus zu ihm sagt, keine Rockmusik die nächste Zeit. Und dann darf ich nicht hingehen und sagen, sei doch nicht so gesetzlich. Weil er muss einen Abstand gewinnen zu diesem alten Leben. Er muss lernen, dass es so nicht geht. Das kann auch sich auf andere Dinge beziehen. Aber das darf dann nicht eine Vorschrift für alle anderen werden, dass sie auch keine Rockmusik hören. Verstehst du, wenn ich von der Welt rede, dann ist da immer eine Ambivalenz, heißt das Fremdwort, also eine nicht immer die letzte Eindeutigkeit drin. Manches von der Welt ist immer falsch. Die Welt lügt nach Strich und Faden. Lügen ist immer falsch. Ehebruch ist immer falsch. Aber manches an der Welt ist auch so, dass dem einen nicht schadet und dem anderen doch schadet. Und dann ist es richtig zu sagen, ich distanziere mich. Mir bekommt das nicht. Mir bekommt es nicht, gewisse Filme anzusehen. Mir bekommt es nicht, gewisse Gedichte zu lesen, sagen wir mal von Heinrich Heine. Ich werde nie vergessen, wie ein Chefarzt einer Klinik mir sagt, Herr Kupfermann, ein Mann immerhin mit einer herausgehobenen Position, ich kann keine Gedichte von Heine lesen, Sie verstehen das sicher. wegen dieses Zynismus, dieser Ironie von Heinrich Heine. Aber zu sagen, Christen lesen keine Gedichte von dem und dem und dem, ist vielleicht zu viel gesagt. Versteht ihr, was ich sage? Manches bei diesem Thema Welt ist ganz eindeutig dunkel, falsch, böse, schlecht. Und manches hat verschiedene Gesichter. Und es ist die Frage, was unser Herz dazu sagt. Wenn unser Inneres sagt, lass die Finger davon, das zieht dich runter, das bringt dich weg, dann ist es richtig zu sagen, ja, für mich ist das nicht gut. Wenn einer sagt, ich kann keinen Alkohol trinken, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei oder ich kann sogar nicht einmal Fleisch essen, dann muss er dem folgen, wenn es sein Gewissen ihm sagt. Aber darf es nicht allen anderen als Vorschrift aufladen. Die Angebote der Welt füllen nicht wirklich aus. Und erst wenn wir das Neue kennen, haben wir den Vergleich vor uns. Wir können dann sehen, dass das Neue besser ist. Und wenn dich der Glaube an Jesus nicht glücklich macht, wenn du sagst, ich lebe das, weil ich sonst in die Hölle komme, ich möchte aber nicht in die Hölle kommen und ich tue das und ich quäle mich da so durch, dann hast du noch eine Dimension des Glaubens vor dir. Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir im Glauben an ihn glücklich sind und nicht nur radikal oder gehorsam oder konsequent sind. Unser Herz, hat Augustinus gesagt, ist zu dir hingeschaffen, Gott, und es kommt erst zur Ruhe in dir. Da ist die Quelle unseres tiefsten Glückes. Und gegen die Lust der Welt gibt es nur ein wirkliches Gegenmittel, die lustvolle Freude an Gott. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich dasselbe Wort nochmal verwendet habe. Nicht eine lustlose Freude an Gott. Ich muss mich ja freuen, ich bin ja ein Christ. Aber Lobpreis langweilt mich. Wenn die anderen sich freuen, finde ich das immer übertrieben. Das kann es auch nicht sein. Von daher würde ich jetzt gerne zum ersten Teil dieses Abschnittes kommen, wo da die Rede ist von den Kindern und von den jungen Männern und auch von den Vätern. Ich habe manchmal die Auslegung gehört, dass es sich hier um geistliche Reifestufen handelt. Dann wäre es so, dass die unterste Stufe wäre Vergebung der Sünden, die mittlere Stufe wäre Sieg über den Satan bei den jungen Männern und die oberste Stufe wäre Erkenntnis dessen, der von Anfang an ist, nämlich von Jesus. Und das haut überhaupt nicht hin. Ich habe das mal so durchgespielt. Da müsste ja immer die höhere Stufe, die nächste Stufe, eine Steigerung sein. Und das stimmt gar nicht. Diese Dinge hängen alle zusammen. Im ersten Johannesbrief richtig studiert, findet man zum Beispiel Vergebung der Sünden eben nicht nur für die Kinder, sondern für alle. Wie soll man Christ sein, wenn man keine Vergebung der Sünden hat? Deswegen sind die Dinge, die hier genannt werden, zwar bestimmten Altersstufen zugesprochen, gelten aber für alle. Das heißt also, den Kindern ist die Vergebung der Sünden zugesprochen, aber Vergebung der Sünden gehört allen Gläubigen. Den Vätern, Vers 13, wird zugesprochen, dass sie Jesus erkannt haben, aber das gilt für alle Gläubigen. Wenn du Jesus nicht erkannt hast, bist du kein Christ, kannst du keiner sein. Den jungen Männern wird zugesprochen, dass sie den Bösen überwunden haben und ohne Sieg über den Bösen kann man keinen Tag richtig Christ sein. Das heißt, es geht hier nicht um Stufen der Erlösung, sondern Aspekte der Erlösung, Seiten der Erlösung. Wenn ich einem Menschen, sagen wir mal, einer Frau Mitte 30, die sehr traurig ist, sage, Gott liebt dich, dann sage ich nicht, dass Gott diese Frau Mitte 30 liebt und die anderen nicht, sondern ich spreche ihr einen Teil der Wahrheit zu. Und wenn ich jemand, der 70 ist und sein Leben ohne Gott geführt hat, zuspreche, dass ihm vergeben ist, dann spreche ich ihm das zu, aber nicht, weil alle anderen, die nicht 70 sind, keine Vergebung haben. Versteht ihr das? Und das macht den Text noch wertvoller, denn jeder, der hier sitzt und der Jesus kennt, kann alle diese Aussagen, Vers 12, und 13 und 14, auf sich beziehen. Jede einzelne Aussage auf sich beziehen. Sie gilt für uns alle, wenn wir Jesus kennen. Wie könnte man diese Geschenke, ich nenne sie mal Gottesgeschenke, denn in eine kleine Systematik einordnen? Ich denke, dass es um drei Bereiche geht. Das erste ist Vergebung der Sünden. Für Nichtchristen ist es kein Thema. Wir haben darüber gestern ein bisschen gesprochen, weil sie mit dem Begriff Sünde nichts anfangen können, außer sie denken dann an St. Pauli in Hamburg, das ist die sündigste Meile der Welt, oder sie denken an, ich habe wieder gesündigt, sagt die Frau zu ihrer besten Freundin und meint, die hatte 2 Tortenstücke zu viel gegessen. Oder wir haben im Straßenverkehr gesündigt, weil wir die höchstzulässige Geschwindigkeit um 15 km/h überschritten haben. Dann kriegen wir als Strafe für unsere Sünde eine, ich glaube, das geht dann noch mit Verwarnung. Aber Sünde ist für Christen etwas sehr Tödliches. Und sie wissen, dass wenn es dafür keine Antwort gegeben hätte, für diese Gottestrennung, diese Distanz zu Gott, dann würden sie nie Gemeinschaft mit Gott haben. Darum ist Vergebung der Sünden ein sehr kostbares Geschenk. Und ich hoffe, dass ihr dieses Geschenk nie leid werdet. Auch nicht dann, wenn ihr schon 10 Jahre im Glauben steht oder 20 oder noch länger. Und hier wird davon gesprochen, dass euch die Sünden vergeben sind. Und das heißt, ein Christ ist jemand, der sagen kann, mir sind meine Sünden vergeben. Welche Sünden? Die Sünden der Zeit, bevor ich Christ wurde. Dieser 20 Jahre oder 15 Jahre oder 30 Jahre oder 40 Jahre. Da ist unendlich viel passiert, was Gott nicht gewollt hat. Und das alles ist mir vergeben. Es kann nicht mehr gegen mich geltend gemacht werden. Und nun ganz wichtig, aber auch die Sünden, die ich begangen habe, seit ich Christ bin, sind mir vergeben. Gott führt sie nicht mehr gegen mich ins Feld. Und noch ein Tick schöner, und die Sünden, die ich bis zu meinem Tod noch begehen werde, werden noch ein paar geschehen, sind mir auch bereits vergeben im Voraus. Sodass ich von diesem Konto der Vergebung immer wieder abheben kann, von diesem Konto der Gnade. Mein Sündenproblem ist gelöst. Er hat es gelöst. Jesus hat es gelöst. Und wenn ich wieder gesündigt habe und es erkannt habe, kann ich die Sünde bekennen und darf ich sie bekennen, aber nicht nach dem Motto, Herr, willst du mir vielleicht, weil ich heute doch so ehrlich bereut habe, noch einmal vergeben. Sondern, Herr, schenk mir von der Vergebung, die du für mich bewirkt hast am Kreuz von Jesus. Schenk mir erneut aus diesem Reichtum. Vergib mir wieder, was du mir schon vergeben hast. Ich glaube, dass wir als Christen über diese Erfahrung nie hinauswachsen in höhere Welten, dass es eine Basiserfahrung bleibt, eine kostbare Erfahrung. Immer wieder wird mir vergeben. Und das ist deswegen wichtig, weil das Gewissen ja sich rührt und das Gewissen, so sagt die deutsche Sprache, schlägt. Das Gewissen bohrt. Das Gewissen tut weh. Und dieser Schmerz wird gestillt, wenn wir zum Kreuz kommen und wieder aus der Fülle der Vergebung empfangen. Und sagen, ich bin ein Mensch, dem wurde vergeben. Alles und für immer. Ich freue mich über eure Begeisterung. Und dann gibt es einen zweiten Bereich von Geschenken, der hier genannt wird. Da fasse ich 2 Dinge zusammen, nämlich die Erkenntnis dessen, der von Anfang an war, Damit ist Jesus gemeint und die Erkenntnis des Vaters. Der Vater ist der Vater von Jesus. Diese beiden Dinge kann man nicht trennen. Wir können nicht den Vater erkennen ohne Jesus. Wir können nicht Gott erkennen ohne Christus. Woher weiß ich das? Weil Jesus das gesagt hat. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir können nicht bestreiten, dass es Gottes Erlebnisse auch ohne Jesus gibt. Wir können nicht die ganze Religionsgeschichte einfach durchstreichen. Gottes Erlebnisse, Erlebnisse mit Gott gibt es auch bei Leuten, die zum Teil sehr hartgesotten sind. Punktuelle Erfahrungen mit Gott. Zum Beispiel eine Bewahrung, dass Stoßgebete erhört werden. Das gibt es immer wieder. Und es kann auch sein, dass Nichtchristen eine kurze Zeit davon berührt sind und es dann aber vielleicht vergessen und wieder zum Alltag übergehen. Also ich würde nicht bestreiten, dass es außerhalb von Jesus Erlebnisse mit Gott gibt, weil das so offensichtlich ist. Und manche haben Jahre, bevor sie Jesus kennenlernten, schon Dinge erlebt, haben sie auch gar nicht vergessen und sie fallen ihnen wieder ein, wenn sie Christen werden. Aber Gemeinschaft mit Gott, dauerhafte, intime Gemeinschaft mit Gott, gibt es nur durch Jesus. Warum? Weil Gott rein ist und du bist nicht rein, ich auch nicht. Weil Gott heilig ist und du bist nicht heilig, ich bin auch nicht heilig. Und weil Gott nichts in seiner Gegenwart ertragen kann, was schmutzig und verunreinigt ist. Weil Sünde von Gott entrennt. Ich kann nicht an einen Strommasten mit Hochspannung fassen, ohne dass die Spannung mich tötet. Ich kann nicht zu Gott kommen, so wie ich eben bin, und sagen, Gott, ich will Gemeinschaft mit dir haben, wenn Jesus nicht an meiner Seite ist. Auch das klingt wie eine Beleidigung für Nichtchristen, aber das ist die Wahrheit. Das ist das, was das Evangelium sagt. Ohne Jesus keine Gemeinschaft mit Gott. Und darum kann man nicht sagen, ich kenne Gott, wenn man Jesus ablehnt. Und das wird besonders bei Johannes, ganz besonders bei Johannes, immer wieder betont. Wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Wer den Sohn nicht hat, also Jesus nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Ein Christ kann sagen, ich habe es gestern schon mal hier behauptet, ich kenne Gott. Ein Christ sollte nie sagen, ich weiß alles über Gott. Das finde ich anmaßend. Aber ich kenne Gott. Ich kenne sein Herz. Ich weiß, was ihm wichtig ist. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Dieses Kennen, das hier steht, ist nicht so zu verstehen, wie wir Kennen meistens gebrauchen, nämlich im intellektuellen Sinne, sondern im existenziellen Sinne, im kommunikativen Sinne. Ich kenne Gott heißt, ich habe Gemeinschaft mit ihm. Oder noch schöner, der große Gott hat Gemeinschaft mit mir durch Jesus. Wir haben ein Zuhause gefunden bei Gott, einen Vater gefunden. Eine vaterlose Gesellschaft hat einen Vater gefunden, der zugleich auch mütterliche Züge trägt, das muss man dazu fügen. Kein Vater, der ein Patriarch ist, so im alten Sinne, der auch warme, herzliche, zugewandte Züge. Gemeinschaft mit Gott. Und darum ist Gebet so wichtig, dass wir diesen Vater aufsuchen und mit ihm reden und ihn zu uns reden lassen, dass wir uns an seiner Nähe freuen. Und dazu ist so viel zu sagen und so viel gesagt worden. Das ist eben nicht der Himmelspolizist, der uns dauernd Strafmandate erteilt. Der Vater. Und der Vater ist nicht der Oberlehrer, der uns dauernd unter unseren Lebensaufsatz rote Zeichen pinselt und dann schließlich sagt, ungenügend. Sondern es ist unser Vater, der uns liebt. Und der sich über seine Kinder freut, durch Jesus und um Jesu Willen freut. Er sagt nicht, du bist ganz toll. Er sagt auch nicht, ich glaube an dich. Wir sollten aufpassen mit solchen Formulierungen. Wenn Gott sagt nicht, ich glaube an dich. Er glaubt an seinen Sohn, nicht an uns. Er glaubt an das Gute in seinem Sohn, nicht an das Gute in uns. Da müssen wir ein bisschen aufpassen heute. Auch so ein Satz wie, unser Vater ist stolz auf uns, seine Kinder. finde ich nicht ganz einfach. Wir müssen gucken, wem die Ehre zusteht, Jesus oder uns. Aber er freut sich an uns. Und im ganz alten Kirchenlied, das sicher noch 205 kennen, heißt es, ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Das kann man stolpernd lesen und singen, aber es stimmt. Er freut sich an uns durch Jesus. Gemeinschaft mit Gott, Erkenntnis Gottes. Und das kleine Mädchen von 12 Jahren, das gestern Jesus angenommen hat, kennt ihn besser als der Theologe mit 40 Jahren, der Profi-Theologe, der nie gebetet hat, sondern immer nur geforscht hat. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich von Geschenken, der wird den jungen Männern zugesprochen. Aber ich sage noch einmal, die jungen Männer werden angeredet, aber alle sind gemeint. Da ist die Rede von dem Sieg über den Bösen. Und zwar nicht von einem Sieg, der noch errungen werden muss, sondern ein Sieg, der ihnen bereits gehört. Ihr habt den Bösen überwunden. Vers 13. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt, oder ich übersetze lieber, dass ihr statt weil, dass ihr den Bösen überwunden habt. Und später heißt es, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und dass ihr den Bösen überwunden habt. Der Böse ist wer? Ist Satan. Auch da ist ein Problem, das Nichtchristen mit dem Wort Gottes haben. Sie können das nicht einfach nachvollziehen, außer der Böse ist eben diese Person im Kasperletheater. Und da freuen sich alle Kinder, wenn der Teufel Haue kriegt. Das ist Kasperletheater, das ist Theater. Aber aufgeklärte Menschen glauben nicht, dass es den Teufel gibt, den Böse. Sie glauben an das Böse, unter Umständen an das kollektive Böse, aber sie glauben nicht an den Bösen. Ich glaube auch nicht an den Bösen, nur ich rechne mit ihm. Ich kann mir es nicht leisten, nicht mit dem Teufel zu rechnen. Das wäre eine unentschuldbare Form von Naivität für einen Menschen, der so lange Christ ist wie ich. Und deswegen muss man Leute auch gar nicht groß zwingen. Wenn du ein Jahr mit Jesus lebst, weißt du einfach, dass es Satan gibt. Muss dir keiner beweisen. Du sagst, ich kenne ihn doch. Er guckt ab und zu um die Ecke und erzählt mir Sachen. Und leider habe ich die Sachen oft geglaubt und viel zu oft geglaubt und habe sie auch dann umgesetzt. Ich will jetzt nicht über den Teufel lang und breit reden und sagen, woher er kommt und verschiedene seiner Eigenschaften beschreiben. Das wäre ein eigenes Thema. Ich will nur sagen, wir rechnen mit ihm. Und von ihm wird gesagt, dass er von Anfang an sündigt. Das steht in 3 Vers 8, dass er von Anfang an sündigt. Also 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Das heißt, alle Sünde hat ihren Ursprung in Satan. Er war der Erste, der es vorgemacht hat. Er war ein gefallener Engel und hat sich gegen den Schöpfer gewandt und er hat vorgemacht, wie Sündigen geht. Und es wird auch gesagt, dass die ganze Welt in der Macht des Bösen steht. Luther hat das übersetzt, die ganze Welt liegt im Argen, das ist so ein Sprichwort geworden, etwas liegt im Argen. Man sagt, ja, in dieser Firma liegt manches im Argen oder in der Gemeinde. Das heißt aber, es liegt in der Gewalt des Bösen. Da ist Böse jetzt nicht wie ein Neutrum zu verstehen, das Böse, sondern der Böse. Die ganze Welt ist in der Hand des Bösen, heißt diese Stelle. Das ist... Moment. Kapitel 5, Vers 19. Kapitel 5, Vers 19. Die ganze Welt liegt im Argen. Und wir brauchen Autorität über diese dunkle Macht, sonst tun wir weiter, was sie von uns möchte. Und hier wird nun behauptet, dass Christen Sieg über den Bösen haben, nicht gewinnen können, eines Tages, wenn sie noch mehr beten und fasten und die Bibel lesen und sich von der Sünde abwenden, sondern sie haben ihn. Wie kommt das zustande? Weil der Sieg von Jesus über den Bösen zu ihrem Sieg geworden ist. Es heißt nämlich, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8. Er hat den Teufel mit seinen Werken zerstört. Er hat sie entmachtet. Und der Glaube hängt sich daran und sagt, das gehört mir, das gehört mir. Was Jesus für mich getan hat, das gehört mir. Jesus hat meine Sünden vergeben, er hat das alleine gemacht, aber das gehört mir. Aber auch das andere, Jesus hat den Satan besiegt und das gehört mir auch. Das ist mein Eigenes, hat er nicht für sich getan, sondern für uns getan. Also ich habe seit Monaten eine große Freude, das mache ich am allerliebsten, über das zu sprechen, was Gott für uns getan hat. Es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, was wir zu tun haben. Es ist wirklich wichtig. Es gibt Konsequenzen des Glaubens, die kann Gott nicht für uns ziehen, die müssen wir ziehen. Natürlich ist das so. Aber der Glaube lebt nicht von dem, was wir müssen, sondern was wir können, weil wir mit Jesus verbunden sind. Und unser Glaube wird dadurch erneuert, dass wir einen neuen Blick, einen tieferen Blick, einen längeren Blick auf das werfen, was er für uns getan hat und sagen, das gehört mir. Ob ich das nun fühle oder nicht, das gehört mir. Ob ich das bereits erlebt habe oder völlig erlebt habe oder nicht, das gehört mir. Und das steht hier, wir haben den Bösen überwunden. Zweimal, damit man es nicht vergessen kann, wird es behauptet, eingehämmert. Ihr habt den Bösen überwunden. Eure Position dem Teufel gegenüber ist nicht eine ängstliche Position, eine unterlegene Position, sondern eine sieghafte Position. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht genau, ob sie gut erfunden ist oder passiert ist. Es gibt auch heute noch diese Keswick-Konferenzen, Keswick geschrieben in England, so Heiligungskonferenzen. Ein junges Mädchen sagte, wie sie es macht, wenn der Teufel kommt. Sie sagt, ich habe da meine Haltung geändert. Wenn der Teufel an die Tür meines Hauses klopft, ging ich früher immer selber hin. Aber inzwischen bitte ich Jesus, dass er an die Tür geht. Und wenn der Teufel Jesus sieht, sagt er, Entschuldigung, ich habe mich wohl in der Tür geirrt und geht weiter. Es gibt dieses Bild von dem heiligen Georg, wer das kennt, mit dieser Lanze, der gegen den Drachen ankämpft. Das ist für mich eines der schlimmsten Bilder, die ich kenne. Und wenn der Georg, das ist alles edel gemeint natürlich, nun gegen den Drachen ankämpft, dann muss er ihn ja auch in den Blick nehmen und muss in seine Augen gucken. Und diese Augen des Drachen sind gefährlich, die sind faszinierend. Wenn wir uns auf diese Kämpfe einlassen, werden wir sie in der Regel auch verlieren, weil sie nicht unser Ding sind. Es gibt diese Bilder, diese Geschichten von den Mönchen, die einsam in der Nacht ihre sexuellen Träume haben und überwältigt werden von der Macht des Fleisches und dann alle möglichen Bilder sehen. Jeder Mann weiß, welche Art von Bildern diese Mönche dann sehen. Und es ist so gefährlich, sich auf solche Kämpfe einzulassen. Wähle den Kampf, dann kriegst du den Kampf. Wähle die Abweisung, dann bist du es los. Es ist besser zu sagen, Jesus, kümmer du dich um die Sache. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe andere Dinge zu tun. Und Jesus den Kampf zu überlassen, als selber gegen das Böse anzugehen, gegen den Neid, der in dir aufsteigt. Oh Herr, ich will ja nicht neidisch sein. Oh Herr, hilf mir doch, dass ich jetzt nicht neidisch bin. Dass ich mich freue, dass meine Schwester besser war als ich. Und du verwickelst dich in einen Kampf. Es ist besser zu sagen, Jesus, ich habe damit nichts zu tun mit dem Neid. Das ist aus der früheren Welt, das kommt nicht mehr von dir. Kümmer du dich drum und was anderes zu machen. Vielleicht denken einige, ja, da macht sie das aber einfach. Ja, mach doch weiter deine Sache. Mach deine Kämpfe, deine Niederlagen, dein schlechtes Gewissen. Man kann keinen Menschen hindern, sich für das Schlechtere zu entscheiden. Das Wort Gottes bleibt in euch. Das ist eine wunderbare Zusage. Das heißt nicht, sieh doch dafür, dass du genug Bibel liest, damit das Wort Gottes immer in dir arbeitet, sondern das heißt, das Wort Gottes hat eine Eigendynamik, es bleibt in dir, es arbeitet in dir, es wirkt in dir. Und du bist stark, ihr seid stark. Wer von euch ist stark in Christus? Wer von euch hat jeden Augenblick seines Glaubenslebens diese Wahrheit ausgelebt? Das ist eine andere Ebene, ob wir das immer ausgelebt haben. Aber wir sind stark in Christus, weil er in uns ist. Und das sind die Bollwerke gegen das Böse, gegen die Welt, gegen die Verlockung der Welt. Dass wir tiefer ergriffen werden von dem, was wir in Jesus haben. Dass wir seine Schönheit, seine Faszination, die Freude in ihm, die Lust an ihm, habe deine Lust an dem Herrn, dass wir das stärker erleben. Und dann werden die Dinge der Welt jetzt in dem schlechten Sinne der Welt an Glanz verlieren, an Faszination. Und das Gefühl, wie schade, dass ich ein Christ bin, seitdem darf ich ein paar Dinge nicht, die so viel Spaß machen. Das Gefühl hört dann auf. Das muss ich nicht steigern zur Arroganz, diese oberflächlichen, seichten Mitmenschen. Das kann man ja auch sagen, das finde ich nicht so schön. Dass wir uns als Christen über andere erheben. Dass die Frau, die zum Gottesdienst geht, zu ihrem ungläubigen Mann sagt, viel Spaß vor deiner Glotze. Ich finde, das motiviert den Mann nicht unbedingt, nächste Woche zum Gottesdienst zu kommen. Er fühlt sich einfach nur herabgesetzt. Ich möchte nicht Christen nicht herabsetzen. Ich möchte ihnen nicht alles schlecht machen, was sie freut. Das finde ich, sollte man schon aus psychologischen Gründen nicht tun. Weil das bringt nur Aggression und Gegenwehr vor. Aber zu wissen, wir haben das Beste, was es auf der Welt gibt. Wir haben Jesus. Das ist ein gutes Gefühl. Und in dieser Fülle und Freude zu leben. Herr, wir danken dir, dass wir Anteil an deiner Welt haben, an der Welt des Himmels, an der Welt der Erfüllung, an der Welt der Freude. Und wir bitten dich, dass du uns diese Welt, deine Welt, immer neu und immer lebendiger vor die Augen stellst. Dass wir wirklich fasziniert sind von dieser Welt, und zwar auch nach Jahren des Christseins und nicht nur am Anfang. Lass uns dann auch konsequent das aussortieren, was mit dir nicht vereinbar ist. Auch wenn andere sagen, wir wären an der Stelle vielleicht eng, dass wir es dann tun, wenn du es zeigst. Wir beten auch darum, dass wir nicht den Stab brechen über andere Christen, die andere Maßstäbe haben an einigen Stellen, sondern sie gewähren lassen. Sie sind dir verantwortlich und nicht uns. Und wir bitten, dass das Wort, das wir eben gehört haben, in uns Nachklang findet, auch jetzt, wenn wir Gruppen haben oder spazieren gehen, dass es wie ein Sauerteig ist, der in uns arbeitet und Neues schafft.